Gott, wir danken dir, dass du uns freigemacht hast, Herr. Jesus, wir beten, dass du das Zentrum unseres Lebens wirst, jeden Tag mehr, jeden Tag uns weiterführst in deine Gegenwart, Herr. Lass uns, wahre Nachfolger werden, Herr. Lass uns wahre Anbeter werden, Herr. Mehr und mehr. Wir brauchen dich, Herr, und wir erkennen, dass das, was du gesagt hast, Jesus, dass es wahr ist, dass du der wahre Weinstock bist und dass wir in dir bleiben müssen, weil ohne dich wir nichts können, Herr. Jesus, du bist unsere einzige Hoffnung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns lebendig gemacht hast und dass du in uns lebst, Herr, und dass du uns Hoffnung schenkst. Dafür sind wir heute Morgen, deshalb sind wir heute Morgen da, weil wir Hoffnung haben und weil wir ein neues Leben gefunden haben. Wir danken dir dafür. Amen. Jesus in uns, Jesus wohnt in dir, wenn du an ihn glaubst. Wenn neben dir ein Christ sitzt, dann dreh dich doch mal zu ihm hin und sag, huch, Jesus, du auch hier? Ja, das Leben steckt voll Überraschung. Jesus ist super. Jesus liebt seine Braut, die Gemeinde. Jesus liebt die Gemeinde. So wie wir hier sitzen, Jesus empfindet vor allem Vorfreude und Liebe für uns. Und ich habe mir vorhin gedacht, das ist eigentlich, Gott hat es ganz gut eingerichtet mit den verschiedenen Zeitzonen. Ja, dann muss Gott sich nicht alle Gottesdienste gleichzeitig angucken, sondern er kann sich den ganzen Tag über freuen. Den ganzen Sonntag hindurch kann er sich freuen über die Christen, wie sie aufstehen und in die Gottesdienste gehen und ihn anbeten. Ich glaube, Sonntag ist einer der Lieblingstage Gottes. Ich möchte mit einer kurzen Szene beginnen. Also ich spiele sie nicht vor, ihr müsst sie euch vorstellen. Ja? Weil das ist eine ernste Szene und wenn ich die vorspiele, dann ist sie nicht mehr ernst. Also ihr müsst euch, wenn es euch besser gelingt, euch das vorzustellen, wenn ihr die Augen zumacht, macht die Augen zu. Stellt euch Folgendes vor. Stellt ihr vor, ein tödliches Virus bricht aus. Mehr und mehr Menschen infizieren sich. Zuerst sind es ein paar wenige, dann werden es mehr und mehr. Zuerst ist es nur in den USA, die Viren fangen immer in den USA an, zumindest in Filmen. Wer sich ansteckt, der bekommt relativ bald Fieber und dann erleidet er erste Lähmungserscheinungen und stirbt dann. So, die einzige Möglichkeit, geheilt zu werden, ist ein Impfstoff, den das Gesundheitsministerium, also das amerikanische Gesundheitsministerium, entwickelt hat. Und jeder Haushalt auf der Welt wurde versorgt mit so einer Spritze, mit einer Notfallspritze. Dass wenn du merkst, du hast dieses Virus, dass du dir schnell diesen Impfstoff spritzen kannst. Stell dir vor, du wachst Sonntagmorgen auf und dir ist ziemlich heiß und du schwitzt. Und du merkst, ich habe Fieber. Nicht gut. Und du überlegst dir so, vielleicht sollte ich diese Spritze nehmen. Und du möchtest aufstehen, du merkst, deine Beine gehorchen dir nicht mehr. Du spürst deine Beine nicht mehr. Und dann möchtest du dich aufrichten in deinem Bett und du merkst auch, deine Arme bewegen sich nicht mehr. Und langsam steigt in dir Panik auf und du denkst dir, oh mein Gott, ich hab die Notfallspritze nebenan, aber ich kann nicht mehr aufstehen. Was soll ich machen? Was macht man in solchen Fällen? Und dann fängt an, um Hilfe zu schreien. Hilfe, ich lieg hier und ich bin gelähmt und ich kann nichts machen. Ich habe den Virus. Das Virus, den Virus. Ist beides richtig, ich habe es im Duden nachgeguckt. Ich lieg hier im Bett und brauche eine Spritze. Und du schreist eine Stunde lang und nichts passiert. Und die Panik wird immer schlimmer. Und du merkst, das Fieber wird immer stärker. Und du merkst, wie du langsam aufgibst. Du liegst da im Bett und schreist. Und du hörst auf einmal, wie deine Wohnungstür aufgeht. Und du hörst, wie die Schublade aufgezogen wird, wo deine Notfallspritze drin ist. Und du hörst Schritte und du siehst, wie um die Ecke kommt. Bitte mal das erste Foto. Ein kleiner, 1,5-jähriger Junge mit der Spritze in der Hand. Und du liegst da gelähmt im Bett. Siehst den kleinen, 1-jährigen Jungen, du siehst die Spritze in seiner Hand und denkst dir, nicht gut. Mist. Ich kann, egal was ich jetzt tue, ich kann diesem Kind sagen, was ich möchte. Er wird garantiert es nicht hinkriegen, mir das Teil irgendwo in den Körper zu rammen. Und die Ampulle runterzudrücken. Sehr schlecht. So, wir spulen nochmal zurück. Du hörst die Tür, wie sie aufgeht. Du hörst Schritt in deiner Wohnung. Du hörst, wie die Schublade aufgezogen wird. Und um die Ecke kommt diese Person. Das ist definitiv besser. Euer Gefühl, das ihr in diesem Moment empfindet, wird definitiv besser sein. Euch wird es relativ egal sein, ob euch Ärzte sympathisch sind oder nicht. Ihr seht diesen Mann mit dieser Spritze in der Hand und ihr wisst, ihr seid gerettet. Weil der Arzt einfach weiß, wie man diese Spritze bedient. Mit einem kleinen Jungen in deinem Zimmer hast du absolut gelitten. Wir behalten mal diese Geschichte im Hinterkopf. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Wir sind gerade in der Predigtreihe Refocus. Wir predigen gerade durch den Kolosserbrief durch. Und der heutige Bibeltext ist Kolosser 1, 28 bis 29. Und ich lese aus der Lutherbibel vor und ich habe ein paar Stellen in eckigen Klammern gesetzt. Das sind andere Übersetzungen. Ja, also ich habe selten erlebt, dass bei der Vorbereitung, dass ich mich nicht für eine Bibelversion entscheiden konnte, weil jede hatte einen Vorteil der anderen gegenüber. Und ich dachte mir einfach, ich setze einfach in eckige Klammern, was die anderen sagen. Und dann bekommt man ein relativ gutes Bild von der Stelle. Kolosser 1, 28 bis 29. Christus verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen oder erwachsen oder geistlich reif machen. Das ist das Ziel meiner Arbeit, sagt Paulus. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Wir lassen mal die Stelle hier vorne einfach eine Weile stehen und ihr könnt gerne nochmal das leise nachlesen. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung der letzten zwei Predigten und die heutige Predigt, die schließt diesen Textabschnitt der letzten drei Wochen ab. Wir haben vor zwei Wochen Ulis Predigt gehört, vor drei Wochen war das. Da hat Uli davon gesprochen, von Paulus Leidenschaft und von Paulus Leidensbereitschaft gesprochen. Uli hat davon gesprochen, dass Paulus deshalb mit Freude leiden konnte für die Gemeinde, weil in seinem Herzen die gleiche Leidenschaft und die gleiche Leidensbereitschaft gebrannt hat wie die Leidenschaft Gottes. Und ich fand es einfach ein sehr gutes Bild. Was sind die Leidenschaften Gottes? Einmal Leidenschaft Gottes eins ist die Leidenschaft für seinen Namen, für seine Ehre, für seine Göttlichkeit, für seine Heiligkeit. Er kämpft leidenschaftlich dafür, dass er als der angebetet wird, der ist, nämlich Gott, der heilige, einzige Schöpfer des Universums. Das ist seine eine Leidenschaft und seine andere Leidenschaft sind die Menschen und die Errettung der Menschen. Und diese zwei Leidenschaften führen in der Geschichte zum Kreuz und durch das Kreuz wird die Gemeinde geboren. So, das war die Predigt von der Uli. Dann haben wir von Jesse gehört, was Paulus Antriebsfeder und seine Befähigung war. Paulus spricht von Gottes Geheimnis, das endlich aufgedeckt wurde, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und noch weiter, eben nicht nur für Israel und für die Juden, sondern für alle Völker der Welt, was damals sehr, sehr revolutionär war. Der Gedanke, dass Gott auch die Völker, die nichtjüdischen Völker, heilt. Also die Leidenschaft Gottes führt zu Leidensbereitschaft und die Antriebsfeder und die Hoffnung, die wir haben, ist Jesus Christus, der in uns wohnt. Dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass er die Antwort auf alle Fragen ist. Also wir haben von Paulus Leidenschaft, Leidensbereitschaft und Motivation gehört und heute bekommen wir eine Antwort auf die Frage, wozu das eigentlich alles? Ganz konkret, wozu? Wofür ist Paulus bereit zu leiden? Was ist sein erklärtes Ziel? Und da steigen wir heute ein. Paulus hat ein Ziel und er lässt sich dafür steinigen, er lässt sich dafür auspeitschen, er lässt sich dafür ins Gefängnis werfen und schlagen, er lässt sich dafür auf ein Schiff setzen, das untergeht und er treibt tagelang auf dem Meer rum. Er ist bereit, all diese Leiden auf sich zu nehmen, weil er ein Ziel hat. Und das Ziel, das Paulus hier in den Versen 28, 29 nennt, ist die Reife der Christen. In der neuen Genfer Übersetzung lesen wir in Vers 28, Da sagt Paulus Folgendes: Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Paulus' Priorität ist es, die Christen in eine gesunde Reife zu führen. Gut, es ist nicht absolut revolutionär neu, aber irgendwie hat es mich doch überrascht, dass Paulus genau das sein Ziel nennt und nicht sagt, mein Ziel ist es, allen Menschen das Evangelium zu predigen. Jedem es einmal gesagt zu haben. Paulus' Vision geht weiter. Er sagt, ich möchte nicht nur Bekehrungen, ich möchte Menschen sehen, die reife Christen werden, die erwachsene Christen werden. Ich mache nicht bei jedem Bekehrungsgebet eine Kerbe in meinen Stock und dann gehe ich weiter, dann ist mein Job erledigt, sondern Paulus sagt, mein erklärtes Ziel ist es, die Leute in eine Reife reinzuführen, zu erwachsenen Christus-Nachfolgern zu machen. Wenn wir als Christen davon sprechen, dass wir reif werden, was ist damit gemeint? Ich lese euch mal Römer 8, Vers 29 vor. Da steht die Antwort dazu drin. Denn Gott hat sie, die Christen, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Ich lese nochmal vor, Römer 8, Vers 29. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Zwei Beobachtungen. Erstens, als Christ zu wachsen heißt Jesus gleich werden. Und zweitens, Paulus Ziel ist auch Gottes Ziel. In unserer Kolosserstelle haben wir Paulus, der sagt, mein Ziel ist es, dass ihr als Christen reif werdet. Und hier in Römer hören wir, Gottes Ziel ist es, dass wir reif werden, dass wir werden wie Jesus Christus selbst, dass wir ihm gleich werden. Vielleicht musst du einfach nur diesen Satz heute Morgen hören. Du bist dazu bestimmt, zu werden wie Jesus. Du bist dazu berufen und gepolt, deine DNA, seit du Christ bist, ist darauf ausgelegt, dass du wirst wie Jesus Christus selbst. Klingt doch herausfordernd. Gott möchte, dass du erwachsen wirst. Gott möchte, dass du nicht ein kleiner Babychrist bleibst, der jeden Tag sich mit den gleichen Problemen herumschlägt und jeden Tag sich von den gleichen Problemen aus der Bahn werfen lässt. Gott möchte, dass du vorankommst und dass du dich entwickelst und dass du Jesus Christus Tag für Tag ähnlicher wirst. Für euch Frauen, das heißt nicht, dass ihr einen Bart bekommt. Entschuldigung, Schatz, das war jetzt ein ablenkender Witz, gell? Ich habe selbst gemerkt, brauchst mir nachher nicht sagen. Also Gott möchte nicht einfach nur, dass du nett bist. Wenn du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist und du hast die Empfindung oder den Eindruck, von mir erwartet man einfach, als Christ muss ich einfach nett sein. Gott erwartet nicht einfach nur, dass du nett bist. Gott erwartet nicht einfach nur, dass du brav bist. Gott möchte nicht, dass du der perfekte Schwiegersohn à la Roy Black wirst. Es ist schon okay, ja? Steven, es ist okay. Man darf auch der perfekte Schwiegersohn sein und Gott hat damit kein Problem. Aber es ist nicht sein erklärtes Ziel, dass du einfach ein netter, braver, toller Schwiegersohn wirst. Es geht Gott nicht mal nur darum, dass du einfach gut die Regeln befolgst. Hey, guck mal hier, ich habe hier meine Gebote, ich habe hier meine Regeln und wenn du die befolgst, dann bin ich absolut zufrieden. Nein, das ist nicht Gottes erklärtes Ziel. Gott möchte nicht, dass du brav, nett, berechenbar, langweilig und den Umständen ausgeliefert bist. Gott möchte viel mehr für dich. Du bist zu mehr bestimmt. Du bist dazu bestimmt zu werden wie Jesus Christus. Und das ist nicht vermessen und das ist nicht, oh, ich darf sein wie Jesus, yeah, ich bin der Boss. Sondern Gott möchte in dir die gleichen Charaktereigenschaften entwickeln, die Jesus hatte. Und Gott möchte durch dich die gleichen Dinge tun, die Jesus getan hat. In der Bibel steht, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, größere Dinge tun werden als er selbst. Das ist, was Gott sich wünscht. Jesus hat die Menschheitsgeschichte verändert. Das Leben Jesu war das Ereignis der Menschheitsgeschichte. Wenn du auf einen Höhepunkt wartest, da gibt es nur noch eine Sache, dass Jesus wiederkommt. Das ist der absolute Höhepunkt. Aber Alles, was bis dahin kommt, wird nicht übertreffen, was Jesus Christus in seinen 33 Jahren hier auf der Welt getan hat. Und er hat die Menschheitsgeschichte nicht dadurch verändert, dass er nett war zu den Leuten und lieb war zu den Leuten. Das war ein Teil davon. Ja? Aber er war nicht immer nett. Und manche Leute hätten nicht gesagt, dass er lieb zu ihnen war. Frag mal die Leute, die im Tempel Tauben verkauft haben. Ey, der Depp hat meinen Tisch umgeschmissen. Die Tauben waren alle hinüber. Ich musste den ganzen Tag einen neuen Tisch basteln. Sein Leben hat einen Unterschied gemacht, weil er in seiner leidenschaftlichen Liebe zu Gott und in seiner leidenschaftlichen Liebe zu den Menschen alles gegeben hat, was er hatte. Das ist, was den Unterschied gemacht hat. Jesus hatte Gott an oberster Stelle in allen Lebensbereichen stehen. Das ist, was einen Unterschied gemacht hat. Er war der einzige Mensch, der es tatsächlich hingekriegt hat und der uns einen Weg gebaut hat dadurch. Er hat es verstanden, was wir auf der Gemeindefreizeit hören werden. Diese perfekte Mischung aus Leidenschaft und Leichtigkeit. Jesus hat die ganzen Nächte durchgebetet für Kranke. Leidenschaft. Er hat gepredigt jeden Tag im Tempel, in den Synagogen. Leidenschaft. Und gleichzeitig die Leichtigkeit, die Liebesbeziehungen zu seinem Vater. Gott möchte, dass deine Freunde, wenn sie dich angucken, diesen Jesus sehen. Jeden Tag mehr. Gott möchte, dass deine Kollegen Jesus Christus sehen und nicht mehr dich. Gott möchte, dass Jesus Christus deinen Kollegen begegnen kann, indem du an deinen Arbeitsplatz kommst. Also, wir sollen werden wie Jesus Christus. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Matthäus 5, Vers 14. Ihr, die Jünger, die Nachfolger, seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Also Jesus sagt, ihr, die mir nachfolgt, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt haltet euch fest, in Johannes 8, 12 sagt Jesus, ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Wir haben das gleiche Muster. Wir als seine Gemeinde haben den gleichen Auftrag und die gleiche Rolle zu spielen in unserem Umfeld, wie er selbst gespielt hat. Jesus Christus bezeichnet sich selbst als das Licht für die Welt und er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Jesus Christus für eure Kollegen, Bekannten, Verwandten. Nicht Jesus Christus der Erlöser, aber ihr seid meine Botschafter, ihr seid meine Hände und meine Füße. Ihr seid diejenigen, die die Liebe, die ich rübergebracht habe, weiter rüberbringt. Also du bist dazu bestimmt zu werden wie Jesus. Gott möchte, dass du erwachsen wirst. Und ich darf gleich zwischen einschieben, die einzige Hoffnung, die ihr habt, ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Unsere Hoffnung ist nicht Christus in der Bibel, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir nur genug verstehen, was er in der Bibel getan hat, dann werden wir das gut nachahmen können. Nein, dass Jesus Christus in dir lebt, ist die Hoffnung. Du kannst Christus für andere sein, weil er schon in dir lebt und weil er dich befähigt und weil er dich freigemacht hat und weil du gestorben bist mit ihm am Kreuz und weil er ab jetzt in dir lebt und alle Rechte auf dein Leben hat und weil er derjenige ist, der immer mehr wird und du derjenige bist, der immer weniger wirst. Das ist die Hoffnung. Okay, Paulus hat ein Ziel, wir sollen werden wie Jesus. So, und jetzt, wie erreicht er dieses Ziel? Das ist Punkt 2, die Methode. Christus verkündigt in Ermahnung und Lehre. Also er schreibt in Vers 28, Christus verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen oder erwachsen oder geistlich reif machen. In anderen Worten, Paulus führt die Menschen in die Reife, indem er Christus verkündigt und die Menschen ermahnt und lehrt. Was heißt es, Christus zu verkündigen? Ich versuche es einfach in einen halbminütigen Abschnitt mit reinzubringen. Was heißt es, Christus zu verkündigen? Was ist die Botschaft Christi? Die Botschaft ist, die Menschheit ist verloren. Sie leidet an einem Virus namens Sünde. Wir sind als Sünder nicht in der Lage, auszubrechen. Wir brauchen einen Erlöser und Befreier, nämlich Jesus Christus, der als perfekter Mensch, als Gottes Sohn auf der Welt gelebt hat. Und durch seinen Tod am Kreuz, den wir verdient hätten, dürfen wir frei sein und dürfen wir ein neues Leben beginnen mit Gott und dürfen uns anstatt auf ein ewiges Leben in der Hölle, auf ein ewiges Leben mit ihm im Himmel freuen. Das ist eigentlich die Botschaft Christi. Wir haben gelost. Gnade ist gekommen, Liebe ist gekommen, Jesus hat uns frei gemacht und jetzt dürfen wir uns freuen und haben eine Hoffnung in uns. Wenn Paulus davon spricht, dass er Christus verkündigt, dann verkündigt er die unvorstellbare Gnade, dass Menschen, die gegen Gott waren, freigemacht wurden aus Gnade und aus Liebe heraus und nicht aus guten Werken. Und die Botschaft ist, dass wenn du unter der Sünde leidest und unter der Sünde Herrschaft stehst, Jesus Christus anzunehmen und zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dass ich ein Sünder bin und dass ich verloren bin ohne Jesus. Ich glaube das. Das ist genug. Das ist die Botschaft des Paulus. Das verkündigt er. Und diese Botschaft verkündigt er durch Ermahnung und Lehre. Ja? Also Paulus hat kein Konzept, 12 Schritte zum erfolgreichen Christsein. Ich habe mal auf Amazon geguckt, was es da für christliche Super-Bestseller gibt. Einer heißt Everyday Your Friday, How to Become a Happy Christian. Wie kann ich jeden Tag leben, als wäre es Freitag? Der gleiche Autor hat ein Buch geschrieben, How to Become a Better You, ja, 12 Steps to Prosperous Living. Ja, so Selbsthilfe in christlichem Mantel. Paulus hat es nicht verkündigt. Hey, wie bekommst du mehr Kohle? Wie bekommst du mehr Gesundheit? Wie bekommst du mehr Zeug? Sondern Paulus hat gepredigt, wie bekommst du Leben und wie behältst du das? Das war seine Botschaft. Das ist die Botschaft von Jesus. Ich habe gestern ein cooles Zitat gelesen. Das schiebe ich bloß so zwischen rein. Ich versuche es zu übersetzen, es war Englisch. Wenn Gott seine Liebe dadurch ausdrückt, dass du sehr viel Geld hast, sehr viel Gesundheit hast und immer ein schönes, angenehmes Leben hast, dann hat Gott Paulus gehasst. Also er hat Christus verkündigt und er hat Christus durch Ermahnung und Lehre verkündigt. Du brauchst Menschen, die dich ermahnen. Kann ich mal einen Amen hören? Amen. Ich brauche Menschen, die mich ermahnen. Ich brauche Menschen, die mich lehren. Ja? Du brauchst Menschen, die dich lehren. Du brauchst Menschen, die dir was zu sagen haben.
Ja, warum?
Weil wir allein einfach viel ahnungsloser sind als gemeinsam. Wenn wir uns nichts sagen lassen, dann werden wir definitiv in die falsche Richtung abwandern. Ich habe ein anderes Zitat gelesen, nee, das habe ich gehört. Und derjenige, der das gesagt hat, sagte Folgendes. Wenn du nicht unter Autorität lebst, wenn du nicht jemanden hast, der dir was zu sagen hat, dann bist du ein gefährlicher Mann, dann bist du eine gefährliche Frau. Weil du wirst, wenn du keine Ermahnung annimmst, definitiv Fehler machen und andere damit verletzen. Wir müssen unter Autorität leben, lernen und wir brauchen Leiter und Mentoren. Das ist es nicht, um zu sagen, hey, ich habe euch zu sagen, wo es lang geht. Überhaupt nicht. Aber wenn du in einer Hausgruppe bist, dann ordne dich deinem Hausgruppenleiter unter und es wird dich segnen. Nicht, weil es dem Hausgruppenleiter gut tut, dass er jemanden rumschickt, das tut er eh nicht, ja? Sondern für dich ist es wichtig, Rat anzunehmen. Wenn du Hausgruppenleiter bist, dann ordne dich deiner Gemeindeleitung unter. Hey, meine Schwester ist Hausgruppenleiterin. Wenn du Gemeindeleiter bist oder Teil des Leitungsteams, dann ordne dich dem Beraterteam unter. Und das Beraterteam von Haus des Herrn, das hat auch wieder Mentoren, denen sie sich unterordnen. Wir brauchen Menschen, die uns Christus verkünden in Ermahnung und in Lehre. Wenn du heute Morgen sagst, ich weiß eigentlich nicht, ob das in meinem Leben so zutrifft, dann ändere was an diesem Umstand. Wenn du sagst, ich lasse mir nichts gefallen, ich lasse mir nichts sagen, dann hast du ein Problem. Such die Nähe von Menschen, die dich herausfordern und ermutigen. Und dann, ganz wichtig, werd nicht nur jemand, der belehrt wird und ermahnt wird, sondern werde mehr und mehr und Schritt für Schritt für andere Menschen jemand, der ihnen Christus verkündigt und sie ermahnt und belehrt. Werde ein Vorbild, nicht nur durch Worte, sondern durch deinen Lebensstil. Du denkst jetzt vielleicht, okay, coole Predigt, stimmt. Wenn ich weiterkommen will, dann muss ich mich eben unterordnen unter Autorität und ich muss lernen, mehr werden zu wollen wie Jesus. Und ich muss Gottes Herausforderungen annehmen. Aber wenn ich mich nicht in diesen Reifungsprozess hineingebe, na gut, das ist dann mein Problem. Ich weiß, es ist schlecht, wenn ich mich nicht verändern möchte, aber das ist dann halt mein Problem. Falsch, weit gefehlt. Dein Reifungsprozess ist nicht deine Privatsache. Dein Reifungsprozess, seit du Christ geworden bist, ist nicht mehr deine Privatsache. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt 3, die Notwendigkeit. Warum um Himmels Willen lässt sich Paulus all diese Dinge gefallen und lässt all dieses Leid über sich ergehen, um Menschen in Reife reinzuführen? Das könnte ihm doch relativ egal sein. Es reicht, wenn sie das Ticket gelöst haben. Ja? Es reicht doch, wenn sie Ja zu Jesus gesagt haben. Dann ist doch alles okay. Hey, soll ich mich da wirklich auspeitschen lassen dafür, dass der letzte Nullraffer in der letzten Reihe, also nichts gegen letzte Reihe, das sagt Paulus, nicht ich, soll ich mich wirklich auspeitschen lassen dafür, dass auch noch der Letzte es gerafft hat, um was es eigentlich geht? Paulus Antwort ist offensichtlich zu sich selbst, ja, es ist es wert. Und warum ist es so notwendig, dass wir reife Christen werden, erwachsene Christen werden? Das ist die große Frage. Und die Antwort ist ganz simpel. Gott möchte durch seine Gemeinde, nicht Haus des Herrn exklusiv, sondern durch alle Christen weltweit, durch jeden Einzelnen, möchte er die Welt verändern. Wenn du Teil der Gemeinde bist, dann bist du Teil des Berührungspunktes Gottes mit der verlorenen Welt. Gott möchte durch dich diese Welt berühren. Wenn du Christ bist, hast du einen Auftrag. Und ich möchte einfach ein paar ziemlich geniale Bibelstellen vorlesen. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Bensheim. Matthäus 28, 19 folgende. Geht nun hin, Gemeinde, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist, was Jesus nicht sagt, dass er es weiter tun wird, sondern er sagt, tut ihr das. Ich bin mit euch bis ans Ende der Tage. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du hast den Auftrag, Gutes zu tun, dein Umfeld zu segnen und Jesu Licht zu sein in dieser dunklen Welt. Und 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Du bist ein Botschafter Jesu. Der Papst tut seinen Job, du tust deinen Job. Also du bist viel mehr als ein Gottesdienstbesucher, das soll rüberkommen heute Morgen. Du bist viel mehr als einfach nur einer, der seinen Zehnten gibt und Mitglied irgendwo ist und dann ist es okay. Du bist viel mehr. Du bist ein Botschafter Jesu. Gott will durch dich Leben bringen in eine tote Welt. Gott will durch dich Hoffnung bringen in eine Welt, die so wenig Hoffnung sieht. Durch dich persönlich. Das ist letztendlich, was Jesus getan hat. Er hat Leben gebracht und er hat Hoffnung gebracht, wo Tod war und wo Hoffnungslosigkeit war. Wir kommen zurück an die Story am Anfang. Wir haben es schon gehört, was ist die Botschaft des Paulus, wenn er über Christus redet? Er redet darüber, dass die Welt an einem Virus leidet und dieses Virus heißt Sünde. Die Sünde lähmt die Menschen. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist ihr Sklave. Ja, keine Chance. Du bist Sklave der Sünde. Damals hättest du wahrscheinlich, hättest wahrscheinlich noch viel besser verstanden, was Jesus sagt, wenn er sagt, du bist der Sklave der Sünde. Ein Sklave ist nicht einfach in die Shopping Mall gelaufen und hat sich die neueste Stereoanlage gekauft. Das durfte der gar nicht. Der war gebunden in seinen Sklavendienst. Das einzige Heilmittel gegen dieses Virus ist Gottes Gnade in der Gestalt Jesu am Kreuz. Jesu Tod am Kreuz ist die heilende Spritze. Das ist die Spritze aus der Story. Und die Frage ist einfach, wenn du morgens aus dem Haus gehst, bist du der egozentrische 1,5-Jährige mit der Spritze in der Hand? Du hast die Spritze, aber du weißt nicht, was du mit der anfangen sollst. Oder bist du ein ausgebildeter, reifer Arzt, der die Botschaft Christi immer hier bereit hat und auch weiß, wann er mal pieken muss? Verbreitet deine Erscheinung Hoffnung, ist die Frage für dich und für mich jeden Tag. Ich bin Lehrer, meine Erscheinung verbreitet nicht nur Hoffnung. Ich bin in meinem Berufsalltag genauso herausgefordert wie ihr, Jesus Christus für die Leute zu sein um euch rum. Und als Lehrer hat man nicht den besten Stand, um das zu sein. Aber ich stehe jeden Werktag vor der gleichen Herausforderung wie ihr. Wie schaffen wir es als Christen, Jesus immer ähnlicher zu werden, Leben und Hoffnung zu verbreiten? Wie kann ich so ein reifer Christ werden, ist halt die Frage. Wie kann Jesus durch mich scheinen und Hoffnung bringen? Weil mal Hand aufs Herz, es ist einfach nicht so einfach. Es ist schön, sich das zu wünschen. Es ist schon ein wichtiger Schritt, heute Morgen hier zu sitzen und sich zu denken, ja, ich möchte das in meinem Leben haben. Aber wie um Himmels Willen rette ich das in die Praxis morgen? Wie kriege ich das hin? Wie werde ich Jesus ähnlicher? Und unsere Bibelstelle von heute, die gibt uns, oder die suggeriert uns eine Antwort. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort. Und zwar, sei dort, wo Christus verkündigt wird, in Ermahnung und Lehre. Wenn Paulus sagt, ich verkünde Christus, ich ermahne Menschen, ich lehre Menschen, damit sie reif werden, dann ist die Antwort auf die Frage, wie werde ich reif? Indem ich mich der Botschaft Christi, der Lehre und der Ermahnung aussetze. Ist doch logisch. Ja? Punkt 4, Gottes helfende Hand für dich. Wie schaffen wir es, uns in dem Reifungsprozess mit der Hilfe des Heiligen Geistes weiter zu befördern? Es gibt zwei generelle Antworten. Einmal, suche Gemeinschaft mit Gott. Und die zweite Antwort ist, suche Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern. Suche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Was heißt, suche Gemeinschaft mit Gott? Natürlich, vor allem, nimm dir Zeit dafür, Gott jeden Tag zu danken, mit deinen Anliegen zu Gott zu kommen im Gebet. Nimm dir Zeit, Gottes Wort besser kennenzulernen. Nimm dir Zeit, in der Bibel zu lesen. Werde ein Anbeter. Jeder Christ ein Gitarrist. Du musst nicht Gitarre spielen können und wenn ich das schockiert, du musst nicht mal Piano spielen können, um Lobpreis machen zu können. Du kannst dich einfach morgens allein in deine Küche setzen, auf deinen Stuhl und sagen, Gott, es ist Montag, ich hasse es wie die Pest. Aber ich preise dich dafür, dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass du mir Gnade geschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass du mir ewiges Leben gegeben hast. Ich möchte mehr sein als ein Überwinder. Ich möchte mehr als nur den Feierabend heute sehen. Ich möchte Licht sein. Ich möchte deine Hände und deine Füße sein. Das ist Lobpreis. Gott braucht keine 3 Akkorde. Also lies in der Bibel. Setz dich der Lehre Christi aus. Und du wirst weiterkommen. Nimm dir Zeit mit Gott. Bete täglich, werde ein Anbeter. Und eben außer mit Gott Gemeinschaft zu suchen, der zweite wichtige Punkt ist, such Gemeinschaft, such gemeinsame Nachfolge. Wenn du jetzt heute Morgen zuhörst und hörst MP3, du warst heute nicht hier, ich gebe dir einen Tipp. Komm nächsten Sonntag, wenn wir wieder Gottesdienst haben, also in 2 Wochen, in den Gottesdienst. Das ist der erste Schritt zum nächsten Reifungslevel. Wenn du sagst, Gottesdienst ist nicht so, ich weiß nicht, ich finde es auch nicht in der Bibel, dann lies erstmal die Bibel und dann komm in 2 Wochen in den Gottesdienst. Gottesdienst bringt dir nicht das Heil, ja? Aber Gottesdienst ist Teil eines heilen, christlichen, reifen Lebens. Was haben die ersten Jünger gemacht? Sie haben sich in ihren Privathaushalten getroffen und sie sind zusammen in den Tempel gegangen, um mit den anderen anzubeten. Gott zu feiern ist ein essentieller Teil. Und zwar Gott in Gemeinschaft zu feiern. Wenn du dich auf deiner Couch windest jetzt oder beim Bügeln oder was auch immer du gerade tust, ich fordere dich heraus, komme in die Gottesdienste und erlebe den Segen, der aus der Gemeinschaft mit anderen Christen kommt. Ihr seid schon da, kommt einfach wieder. Zweitens, Gottesdienst reicht absolut nicht. Suche enge Gemeinschaft mit anderen Christen. Sprich, Such dir eine Hausgruppe. Wir sind eine Hausgruppengemeinde. Warum? Nicht, weil wir gerne Programme machen und Leute beschäftigen, sondern weil wir glauben, dass gemeinsame Nachfolge, gemeinsames Gebet, gemeinsames Christsein, gemeinsam Leben teilen essentiell wichtig ist, um als Christ weiterzukommen. Wer von euch ist in der Hausgruppe? Nicht, um zu gucken, wer die Hände unten lässt. Okay, sprecht diese Leute an und fragt, ob es eine gute Sache ist, regelmäßig in der Hausgruppe zu gehen. Ihr werdet eine Wachstumsexplosion erleben, wenn ihr eine Hausgruppe besucht. Unabhängig von dem tollen Leiter. Ihr werdet nämlich vor allem auch einen Wachstumsschub deshalb erleben, weil die Leute um euch herum gar nicht so perfekt sind. Ja? Und weil ihr... Was? Conny? Hey! Gott möchte dich nicht nur mit Zuckerlis beschenken in der Hausgruppe, sondern er möchte dich herausfordern, in der Gemeinschaft mit anderen nicht perfekten Leuten Jesus nachzufolgen. Such dir eine Hausgruppe, egal wer du bist, such dir eine Hausgruppe. Triff dich mit anderen Christen zum Gebet. Wir haben das Männergebet, Marco. Ja, da dürfen nur Männer hin. Aber wir haben noch andere Möglichkeiten, wo wir zusammenkommen zum Gebet. Zum Beispiel 9.30 Uhr, jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst. Wir kommen zum Gebet und es ist einfach eine geniale Zeit. Wir haben so eine Dreiviertelstunde, wo wir zusammenkommen und uns einfach total auf den Gottesdienst einstellen. Beten für jeden Einzelnen, der hier ist. Wir beten für die Stadt. Wir beten, dass Gottes Wort klar ankommt bei den Hörern. Und wir empfangen Eindrücke und Bibelstellen und sind einfach nur super gehypt, wenn wir schon im Gottesdienst reinkommen. Bete mit anderen Christen und es wird dein Leben anschieben. Starte mit jemandem eine Minigruppe. Wir haben was angefangen, das nennen wir Minigruppe. Das ist nichts anderes als eine Jüngerschaftsgruppe eigentlich. Was machen wir da? Wir lesen unter der Woche Bibel und zwar richtig schön herausfordernd viel. Ja, weil wir glauben, dass Gottes Wort das Einzige ist, was wirklich unser Denken verändern kann. Und dann kommen wir wir kommen alle ein oder zwei Wochen zusammen, das wollte ich sagen. Und nehmen uns eine Stunde Zeit, reden kurz darüber, was wir alles gelesen haben, ob Fragen aufgekommen sind, tauschen aus, wo Gott zu uns gesprochen hat. Wir fragen uns, hey, wo läuft es gerade gut bei dir? Was hat Gott in den letzten ein, zwei Wochen bei dir gemacht? Was bringt dir Gott gerade bei? Wo hast du voll Scheiße gebaut? Oh, Entschuldigung, das ist auf der MP3 drauf. Ich wollte nicht Scheiße sagen. Wo hast du Mist gebaut? Ja? Und dann reden wir darüber, wir beten füreinander und es tut sich so viel. Wenn wir als Christen zusammenkommen und ganz ehrlich darüber sprechen, wo unsere Herausforderungen sind, wo unsere Probleme sind und dann füreinander beten und uns gegenseitig accountable halten, wie man es in Neudeutsch sagt. Starte mit jemandem eine Minigruppe. Wer ist momentan in der Minigruppe Ansprechpartner? Nee, also wer möchte Ansprechpartner sein? Wer ist in der Minigruppe? Mal kurz Hände hoch. Wer in der Minigruppe ist, ist auch automatisch Ansprechpartner. Wenn du interessiert bist an einer Minigruppe, geh zu einem der Leute, die sich jetzt gemeldet haben und sprich mit dieser Person. Lass dich von Gott packen. Eine andere Möglichkeit. Wir haben bloß sinnvolle Angebote in der Gemeinde. Es ist so cool. Es ist so toll. Encounter Weekend. Wir haben im Dezember ein Encounter Weekend, ein Begegnungswochenende. Begegnung zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, du möchtest reinen Tisch machen, du möchtest neu anfangen, du möchtest Gewohnheitssünden loswerden, du möchtest deine Vergangenheit endlich loswerden, du möchtest in die Zukunft blicken mit Hoffnung, dann komm mit auf das Encounter Weekend. Du kannst dich jetzt schon anmelden, bestimmt, oder? Ja, bei der Jessie. Lass dich herausfordern. Es ist eine total herausfordernde Sache. Ja? Du wirst da sein und es wird um Themen gehen wie meine Vergangenheit, die Wunden, die mir meine Eltern zugefügt haben. Es wird darum gehen, Sünde. Es geht sogar um Sex. Da geht's richtig ab. Komm zum Encounter Weekend und lass dich von Gott befreien. Das ist nicht der einzige Weg, wie Gott Menschen befreit, aber es ist definitiv ein sehr, sehr geniales Tool. Wer war schon auf dem Encounter Weekend? Okay, sprich einen von denen an und frag, was da passiert ist. Es ist, glaube ich, so gut wie keiner nach Hause gegangen, ohne dass er gesagt hat, boah, oder ähnliches. Oder einfach Zeit verbringen. Ey, geh mit Christen Kaffee trinken. Geh mit deinen Geschwistern eine Pizza essen. Komm auf die Gemeindefreizeit mit, es wird genial. Also, wie kann ich ein reiferer Christ werden? Indem ich Gemeinschaft mit Gott suche und indem ich Gemeinschaft mit anderen Christen suche. Gebet, Austausch, Jüngerschaft, transparentes Sündenbekenntnis. So, ja, das ist ganz schön viel. Ja. Ich würde euch bitten, dass ihr wirklich, dass jeder für sich sich fragt, okay, was ist die Herausforderung für mich heute Morgen? Du musst jetzt, wenn du das erste Mal da bist, nicht losrennen, in eine Hausgruppe gehen, unterschreiben, dass du jeden Sonntag kommst, dich fürs Encounter anmelden, Freizeit anmelden, Minigruppe und jeden Tag 10 Kapitel Bibel lesen. Aber ich glaube, dass hier keiner heute Morgen drin sitzt, davon bin ich überzeugt, den Gott nicht herausfordern möchte. Wenn du denkst, oh, bei mir ist alles okay, ich gehe so raus, wie ich gekommen bin, dann kannst du das machen, aber du bist voll an dem vorbeigeschossen, was Gott mit dir heute Morgen vorhat. Gott möchte dich herausfordern. Gott möchte dich in die Reife führen. Warum ich das so genau weiß? Weil es in seinem Wort steht. Gott möchte, dass du verändert rausgehst. Und was Paulus sagt, ist so, irgendwie die Worte, die er benutzt. Wenn er von seinem Ziel spricht, von seiner Arbeit, dann sagt er Folgendes. Dafür mühe ich mich ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Er müht sich ab und er ringt. Habt ihr schon mal einen Ringkampf gesehen? Das ist keine gemütliche Sache. Und es ist nicht von ungefähr, dass die Leute alle so Blumenkohlohren haben. Lass dir deine Reife etwas kosten. Jesus hat sich sein Leben kosten lassen. Damit du vorankommen kannst und damit du derjenige wirst, zu dem Gott dich machen möchte, hat Jesus sein Blut vergossen. Lass dir deine Reife was kosten, ringe und müh dich ab, aber nicht aus eigener Kraft, sondern ringe in der Kraft dessen, der in dir kräftig wirkt. Die Gleichung lautet nicht, entweder Gott ist aktiv oder ich bin aktiv. Gott muss alles machen. Ich bewege mich erst, wenn Gott... Und dann setze ein, was du denkst, was da alles passieren muss. Nein, die Gleichung ist, ich bin aktiv, aber Gott wirkt die Veränderung in mir durch seine Kraft. Ich möchte diese Bibelstelle von heute einfach nochmal vorlesen. Paulus schreibt Folgendes. Christus verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen erwachsen, geistlich reif machen. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Du bist dazu bestimmt zu werden wie Jesus. Du bist dazu bestimmt, Hoffnung zu bringen. Wie schaffen wir das als HDH? Wie schaffen wir das als Einzelpersonen? Das sind die Fragen, die natürlich im Raum stehen. Und die Antwort lautet Refocus. Wir predigen durch diese Predigtreihe, weil wir glauben, dass es essentiell wichtig ist, für uns jeden Tag neu, uns neu auch auszurichten auf Jesus Christus, derjenige, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Wenn wir uns auf ihn ausrichten und ihn die Hoffnung der Herrlichkeit in uns sein lassen, dann werden wir es auch schaffen, seine Hände und seine Füße zu sein und mehr zu werden wie Jesus. Verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Richte dein Leben voll auf Jesus aus. Lass dich verändern. Mehr und mehr werden wie Jesus. Ringe in der Kraft dessen, der in dir kräftig wirkt. Es ist so cool, was Jesus in Lukas, im Lukas-Evangelium 18, Vers 27 sagt. Er sagt, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich hoffe, dass heute Morgen keiner hier sitzt, der sich entmutigen lässt, von seiner eigenen Unfähigkeit Veränderungen in sein Leben zu bringen. Weil wir sitzen alle hier und können das nicht. Aber bei Gott ist es möglich. Ich möchte die Predigt beenden mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament. Und ich glaube, die ist prophetisch für uns als Gemeinde. Und ich glaube, sie ist auch prophetisch für jeden Einzelnen hier. Und ich bitte dich, dass während ich diese Stelle vorlese, dass du die Augen schließt und kurz davor ein ganz knappes Gebet sprichst. Nämlich, Gott, sprich jetzt zu mir. Gott, sprich jetzt zu mir. Sprich das einfach für dich und dann lese ich das vor. Hesekiel 37, 1 bis 14. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorbei, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem. Ich bringe Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und als Ezekiel diese Worte gesprochen hat, passiert genau das. Diese toten Knochen fangen an, sich zu bewegen. Und Sehnen bilden sich auf diesen Knochen. Und Muskeln ziehen sich über diese Knochen. Und auf einmal wächst Haut über das Fleisch. Und auf einmal fangen all diese 1000 Menschen, wie auch immer, wie viele das waren, machen auf einmal... Und sie leben. Und es geht weiter in Vers 11. Und er sprach zu mir, Gott sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Oder sie sind mein Volk, nehmt euch damit rein. Siehe, sie sagen, das Volk sagt, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Gott sagt heute Morgen zu dir: Wenn du tote Knochen bist, wenn du denkst, da geht gar nichts, dann spricht Gott heute Morgen zu dir: Ich habe es schon mal gemacht, ich werde es wieder tun. Du wirst sehen, dass ich der Herr bin. Du wirst sehen, dass ich derjenige bin, der das Sagen hat. Ich bin mächtig. Glaubst du, dass Gott dich vorher bestimmt hat, seinem Sohn gleich zu werden? Und glaubst du, dass Gott in der Lage ist, mit dir Geschichte zu schreiben? Das ist die entscheidende Frage heute Morgen. Bist du bereit, alles hinzulegen, damit Gott dich seinem Sohn gleich machen kann und mit dir Geschichte schreiben kann? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und macht einfach mal lass die Augen geschlossen. Wir wollen da jetzt keine große Show draus machen, sondern ich bitte dich einfach, Folgendes zu tun. Stehen tun wir schon alle. Wenn du sagst: Gott hat gerade zu mir gesprochen, Gott hat mich herausgefordert, dann streck heute vor Gott, einfach nur vor Gott, wir haben alle die Augen geschlossen, strecke vor Gott deine Hand aus und sag als Zeichen dafür, dass ich das machen möchte, strecke ich meine Hand zu dir. Und dann frage ihn: Gott, was möchtest du von mir? Möchtest du vielleicht, dass ich eine Minigruppe anfange? Oder möchtest du, dass ich mit dieser oder jener Sache aufhöre? Sprich jetzt mit Gott und leg ihm neu dein Leben hin. Lege neu alles, was du bist und alles, was du hast, ihm hin und sag ja dazu: Ich möchte werden wie du. Ich möchte für die Welt Hoffnung und Leben sein. Wenn du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen hast, Jesus steht heute Morgen da und er hat das Heilmittel da. Wenn du sagst: Ey, ich bin gefangen in meiner Sünde, ich möchte frei sein, ich weiß, ich bin ein Sünder und ich möchte das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er stellvertretend für mich gestorben ist, annehmen, dann streck deine Hände aus als Zeichen: Ich möchte ein neues Leben beginnen, und komm später zu einem von uns und lass uns noch mit dir reden und beten.